Moin moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast mit mir, dem Bene, und selbstverständlich mit dem Leon. Wir haben heute nochmal ein kleines Buchschmankerle für euch, nämlich Im Angesicht des Todes, die Kurzgeschichte. Und ja, ich glaube, wir haben eine kurze, knackige, gut gefüllte Podcast-Folge, Leon.
Ja,
und bin optimistisch, dass wir da heute richtig was aufs Tonband zaubern.
Absolut, ich sag auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Freue mich, dass wir wieder da sind. Und eine Kurzgeschichte, ich glaube, sie macht ihrem Namen auch alle Ehre. Wird knackig, wird kurz vielleicht auch, kurzweilig hoffentlich auch. Bin gespannt, was du am Ende auch zu dem Buch sagst, vielleicht auch im Vergleich zu den anderen. Wie immer machen wir da auch ein bisschen den Quersprung. Und ich schaue mal, dass ich mit meiner Stimme heute gut durchkomme. Man wird es ein bisschen hören, aber ich denke, das tut dem hoffentlich inhaltlich zumindest nichts ab.
Und ich sag dir schon seit Jahren, lass doch mal die Zigaretten weg. Aber nein.
Diesmal war es der Whisky.
Ja, Whisky. Whisky und Zigarre. Sehr gut. Ich glaube, du trägst uns trotzdem heute durch diese Folge.
Vielleicht wird dann der Titel greifbarer Im Angesicht des Todes, bevor ich dann danach ablebe oder so. Man weiß es nicht.
Ui, das sind aber schon tiefe und düstere Gedanken hier.
Genau.
Ja, wir wollen heute endgültig Roger Moore die Ehre erweisen. Damit hat er jetzt weniger zu tun, aber diese ganze Roger Moore-Ära haben wir jetzt damit dann durchgearbeitet, wollen dann in der nächsten Ausgabe auf Timothy Dalton umschwingen, auf seine zwei schönen Filme. Da wird es mit der Vorbereitung dann noch wieder ein bisschen intensiver. Die Kurzgeschichten waren da doch immer ganz dankbar. Mhm. Ich glaube, das waren dieses Mal knapp 40 Seiten, die es zu vorbereiten galt. Und bevor wir reingehen, würde ich sagen, gib uns doch vielleicht einfach mal einen kurzen Ausblick auf das, was da kommen möge.
Absolut, mache ich gerne. Wir sind mal wieder außerhalb von England, muss man ja sagen. Bond ist in Paris. Eigentlich auch nur auf der Durchreise, kommt eben durch Paris durch. Ist auch mal wieder ein bisschen abgefuckt von Paris. Ist nicht ganz so sein Ding. Kommt dann aber zu einem Fall, im Prinzip wie die Maria zum Kind. Er weiß eigentlich gar nichts davon, dass er irgendwie den Fall übernehmen soll. Und genau, geht dann in dem Fall um eine internationale Auseinandersetzung eigentlich letztendlich, weil es in den Kompetenzbereich verschiedener Einheiten fällt. Also sowohl Secret Service ist beteiligt daran, als auch eben die NATO mit ihrer Sicherheitseinheit SHAPE, so wurde sie zumindest genannt, habe ich jetzt davor noch nie gehört. Es geht um einen Todesfall, die üblichen Fragen sind natürlich auch zu stellen, was ist passiert und wer steckt dahinter. Beides ist tatsächlich nicht ganz so trivial, wie man es vielleicht gedacht hat. Und besonders wichtig, um den Fall zu lösen, ist diesmal das vermeintlich Unsichtbare. Da kommen wir dann auch nochmal drauf zu sprechen. Es ist natürlich wieder auch sehr hilfreich, ich habe es angedeutet, Bond kommt wie die Maria zum Kind, dass er bei der Station F in Paris durchaus gut bekannt ist und dann auch eingesammelt werden kann auf offener Straße, um sich dann gleich den wichtigen Fragen eben zu stellen. Und er zeigt mal wieder, dass er ein durchaus Top-Agent ist, zumindest wenn man es mit den ganzen Leuten, die da sonst noch so rumspringen, vergleicht. Die Kompetenzfrage können wir ja dann im Endeffekt nochmal im Nachgang stellen.
Ja, die muss man sich immer stellen. Aber ich gebe dir recht, es zeigt sich wieder, warum wir hier Champions League-Content haben mit unserem James Bond und nicht mit Rüdiger Müller oder François sowieso. Das ist schon der Beste, den wir da im Laufstall haben. Und wieso, weshalb, warum? Ich glaube, da kommen wir dann im Laufe der Geschichte drauf zu. Dann entführ uns doch gerne mal auf die unsicheren Straßen Frankreichs und alles, was da so passieren kann, wenn man da unterwegs ist.
Absolut, fantastische Überleitung. Französische Straßen ist das Stichwort. Es geht nämlich relativ actiongeladen los. Wir sind mit 110 km/h und irgendeinem Moped im morgendlichen Wald unterwegs vor den Toren von Paris. Ein offensichtlich vermeintlicher Kurier oder Kurierfahrer des Royal Corps heizt mit seinem frisierten Motorrad in Richtung Saint-Germain, also Vorort von Paris im weitesten Sinne. Und ja, groß hat er nichts dabei. Das wird uns auch recht ausführlich beschrieben, außer einer Waffe und eben seinem frisierten Moped. Und der klassischen Ausrichtung eines Kurierfahrers von der NATO oder von der SHAPE-Einheit oder einer Untereinheit von SHAPE eben. Genau, und er befindet sich offensichtlich auf einer Verfolgungsjagd mit einem weiteren Kurierfahrer, der 1:1 eigentlich so aussieht wie er, aus derselben Einheit stammt. Und er holt diese auch immer mehr auf. Also er kann sie irgendwann auf einer langen Geraden, man kennt es vielleicht aus Frankreich in Waldstücken, diese endlos langen Straßen. Irgendwann kommt diese Person, die er einholen möchte, in Sicht. Und er ist natürlich, das kommt ihm zugute, mit seinem frisierten Moped doppelt so schnell unterwegs, sodass er eben da gut aufholen kann. Zum Vorteil auch, so viel sei an der Stelle schon gesagt, sie sind allein unterwegs. Zu der Uhrzeit ist noch nicht viel auf den französischen Straßen unterwegs. Das wird noch nicht ganz unwichtig. Der vor ihm Fahrende hat ihn mittlerweile dann natürlich auch im Rückspiegel erkannt und denkt sich noch so, hey, was kommt denn da? Kann erst nicht viel erkennen, wundert sich aber dann doch recht schnell, dass ein zweiter Kurierfahrer, der gleich aussieht, zur selben Zeit unterwegs ist, sagt dann aber, ach cool, das könnte ja mein Freund sein, einer von den coolen Leuten aus dem Royal Corps, die hier für Kurierfahrten angestellt sind. Ich mach mal ein bisschen langsam, ich drossel mal, auch wenn es entgegen jeglicher Leitlinien ist, die ich hier habe. Genau, und geht dann im Kopf schon mal durch, wie vielleicht der Smalltalk ablaufen könnte und dass er ja ganz willkommen ist. Er kommt sonst nicht so viel in Austausch mit irgendwelchen anderen Kurierfahrern. Der Verfolger kommt immer näher, drosselt dann auch das Tempo so ein bisschen, auch wenn der Abstand weiterhin schrumpft. Und als der Vordere von einem Vogel kurz abgelenkt ist, der irgendwie die Fahrbahn kreuzt, recht tief, weiß ich nicht, muss auch was Größeres gewesen sein, ist er nur noch auf ungefähr 20 Meter rangekommen. Der hinten dran fahrende erzielt tatsächlich mit seiner Waffe, die er vorne an dem Motor oder an dem Tank, so muss man sagen, von dem Motorrad mit sich führt und setzt einen erfolgreichen Schuss ab. Das vordere Motorrad bricht aus, kommt von der Fahrbahn ab, verschwindet im Wald, prallt gegen einen Baum und dann auch dementsprechend kippt es um auf den mittlerweile toten Fahrer von dem vorderen Motorrad. Der Schütze hält auch kurz darauf an. Weiterhin, wie er sieht, ist niemand vor Ort. Das kommt ihm natürlich zugute. Wenn man hier irgendjemand umbringen will, ist man nicht unbedingt interessiert an Augenzeugen. Und so kann er in Ruhe den Toten nochmal kurz obduzieren im weitesten Sinne. Wobei das nicht groß weiter nötig ist. Da sieht man recht schnell, dass der Schuss erfolgreich war. Er reißt vor allen Dingen alle die Habseligkeiten an sich. Insbesondere ist aber wichtig die Kuriertasche, die er abnimmt. Da sind wohl wichtige Informationen drin, die man gerne hätte. Anschließend verwischt er auch alle Spuren. Und zwar sehr gründlich, weil er sagt hier, die sollen mal schön lang suchen, bis sie den finden. Es wird ziemlich schnell auffallen, dass er nicht ankommt an seinem Zielort. Das löst etwas Panik aus, aber bis sie die 15 Kilometer lange Straße abgesucht haben oder Strecke, und das nur mit Hunden, weil anders siehst du diese Unfallstelle von der Straße dann nicht mehr. Das braucht seine Zeit und er hat eben dann genug Möglichkeiten, sich sozusagen abzusetzen oder mit seinen Informationen und dem erbeuteten Gut aus dem Staub zu machen.
Mhm.
Das als kurzer Einstieg.
Ein ganz schön mysteriösen Mordfall hier und...
Ja, auch sehr gut geplant letztendlich eigentlich. Also wenn du da noch die Zeit nehmen kannst, das alles zu verwischen und so.
Ja, durchaus. Und auf, wie wir dann im Nachhinein erfahren, auch wirklich so gut verwischt, wie es beschrieben wird. Also dass man wirklich keine Chance hat, da irgendwie was zu bemerken oder zufällig darauf aufmerksam zu werden, sondern man schon gezielt darauf danach suchen, nach den Leichen suchen muss. Das ist spannend. Und ich habe so eine Idee, wen man jetzt dafür, für dieses mysteriöse Verschwinden der Kuriertasche benötigt oder wie man da einberufen könnte, der der ganzen Sache mal auf die Spur geht.
Absolut, da bist du sowas von richtig. Wir machen nämlich den Sprung rein nach Paris. Da ist nämlich unser guter Bond. Der muss sich gerade mit dem Problem rumschlagen, dass in Frankreich kein gescheiter Drink zu finden ist. Also er ist in Paris, ist abgefuckt über Paris und stellt fest, dass das alles immer nur an Getränken zu einem bestimmten Tageszeitpunkt oder zu einem bestimmten Tagesanlass funktioniert, aber nichts für die Abende, um sich einfach mal so nebenbei zu betrinken. Da denke ich mir schon wieder, das ist ganz wild, wenn er schon so drüber nachdenkt, um sich zu betrinken, hat er schon öfter das Alkoholproblem. Er stellt dann auch fest, jo, damit wird es halt immer der gleiche Drink, weil halt Leistung und Preis am besten im Verhältnis stehen, aber geil ist was anderes. Ansonsten kennt er sich, wie wir erfahren, in Paris bestens aus, ist da schon häufig gewesen und ja, hatte durchaus auch wilde Aufenthalte gehabt. Letztendlich immer mit denselben Routinen, denen er nachgegangen ist, sodass er auch mittlerweile seine Stammlokale hat, seine Stammcafés, seine Stammhotels, weil er sagt, alle anderen, in denen er die ja durchaus auch schon ausprobiert hat, die sind alle relativ räudig, kann man nicht viel mit anfangen, taugt nach seiner Meinung nicht und das ist auch das Hauptproblem von der gesamten Stadt. Heute hat er sich aber überlegt, ich mach mal was ganz Wildes. Ich würde gern aus meiner Routine ausbrechen. Ist insgesamt etwas deprimiert, weil er eigentlich nur auf Durchreise ist von einer Dienstreise. war im Einsatz an der österreichisch-ungarischen Grenze. Kriegen wir gar nicht super viel mitgeteilt, nur so viel, dass da irgendwie der Einsatz relativ schief gelaufen ist. Er sollte dort eigentlich befehligen, hat dem Leiter der Station in Wien aber zu viel da drin rumgerührt, sodass der ein bisschen verstimmt war. Und zu allem Übel ist dann auch noch, teils durch die Auseinandersetzung, das Ganze kurz darauf ihm um die Ohren geflogen, weil dann eben die entsprechende Person draufgegangen ist. Das war also nicht das, was Bond wieder mit nach England heimbringen sollte.
Ja, klingt nach einem mittelschweren Fiasko.
Tatsächlich, ja. Kennt man so von ihm gar nicht. Und deshalb wird es vielleicht auch nur kurz angesprochen. Genau, heute, wie gesagt, hat er sich dann aber überlegt, bevor es morgen zur Berichterstattung nach London geht, Paris, letzte Chance, ich gebe der ganzen Stadt nochmal die Möglichkeit, sich von einer ganz anderen Seite zu zeigen, ich mache was Wildes, und dafür hat er sich natürlich was Feines ausgedacht. Können wir gleich drüber diskutieren, wie geil ich das finde oder auch nicht. Sein cooler Plan war zu sagen, ich kaufe mir eine Frau für eine Nacht. Gut, ist jetzt vielleicht erstmal nichts Ungewöhnliches, aber auch schon zumindest diskutabel. Die hätte er aber gerne mit 50.000 Francs bestochen, dass sie ihm irgendwas vorgaukelt, was eigentlich gar nicht ist. So in dem Sinne, sie haben vor Jahren irgendwo sich mal gesehen, sie hat ihm Geld geliehen, dass er nun mit diesen 50.000 irgendwie zurückzahlen muss. Und nach so langer Zeit sitzt man dann wieder zusammen, gibt eine Menge sich zu erzählen, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Also ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor, aber ja, er wird natürlich auch nüchtern bleiben und schwupps, fertig ist der perfekte romantische Abend in der Stadt der Liebe.
Weiß ich glaub, nicht, Ich glaube, jetzt Digga. Hast du das Prinzip eines Callgirls oder einer Prostituierten
absolut
aufgedröselt.
Aber halt auch
etwas vorspielen, was gar nicht so ist, wie es scheint.
Absolut, ja. Aber halt auch wirklich, wie er sich da in seinen, also es war ja schon wirklich sehr kurz gefasst, wie er sich in seinen Fantasien ergeht, was hätte sein können vor x Jahren. Er fand es durchaus sehr wild, aber gut. Insgeheim, das muss man ihm ja zugute halten, weiß er aber, dass das Ganze oder dass seine Gedanken nur Ausdruck von Verbitterung sind. Er hasst nämlich, wie wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, einfach die Stadt dermaßen. Seit 45 hat er hier keinen glücklichen Tag mehr gehabt. Weiß ich, ob er auch im Krieg hier eingesetzt war, wobei das wäre dann vor 45 gewesen. Jedenfalls, die Stadt hat seines Erachtens nach ihren Körper und ihr Herz verkauft und das ist dann der Ausdruck, dass du hier keinen Spaß mehr haben kannst quasi. Das Einzige, wann die Stadt angenehm ist, ist zwischen 5 und 7 am Morgen. Da ist noch nicht so hektisch, da ist noch nicht der ganze, ich zitiere, Abschaum unterwegs, der diese Welt so oder so übernommen hat. Ja, und was seinen Frauenplan angeht, das weiß er auch, wird es auch kein gutes Ende nehmen. Am Ende ist sie nämlich wieder mal nur hinter seiner Brieftasche her oder er bekommt im Anschluss Probleme mit ihrem Zuhälter. Dementsprechend vielleicht nochmal über den Plan nachdenken. Insgesamt wäre es aber zumindest ein angemessener Arschtritt für diese doch echt Drecksstadt nach Bonds Ansichten. Immerhin, er chillt ja gerade in einem der Lokale, die er schon bestens kennt, kommt dann sein Drink. Doch, wir merken schnell, dafür ist keine Zeit, denn durch das hektische Getreibe auf der Champs-Élysées, wo gerade wieder Hochbetrieb ist, Feierabendverkehr oder so, hält doch tatsächlich eine Frau an dem Bürgersteig. Das interessiert ihn dann. Die sieht nämlich natürlich bestens aus, nahezu perfekt nach seinen Vorstellungen von seiner Geschichte, die er sich da vorher erdacht hat. Und die hat die Ruhe weg, juckt auch nicht, dass da irgendwie 100 Leute am Hupen sind, sondern die lässt einfach hier den Wagen rechts stehen, steigt aus in zweiter Reihe, fertig aus. Bis er aber checkt, dass sie geradewegs auf ihn zukommt, sitzt sie dann auch schon bereits an seinem Tisch. Also er war noch so in Gedanken irgendwie verwirrt, dass die ja so gut auf seine Vorstellungen passt, dass sie schon sitzt, sich entschuldigt, dass sie zu spät ist und dass sie aber auch gleich wieder los müssten. Dann flüstert sie eben noch das Codewort zu. Das heißt, damit weiß er, okay, ist doch vielleicht nicht ganz so Zufall, dass sie sich an seinen Tisch setzt, weil anfangs war er durchaus überrascht. Genau, und weiß dann, dass es sich wahrscheinlich um irgendeine Person vom Secret Service handeln wird. Es geht zurück in die Karre und zurück durch den Verkehr und erst da erfährt dann Bond mehr über sie. Sie arbeitet wohl schon seit 5 Jahren für den Secret Service, ist seit kurzem bei der Station F, also in Paris, und ja, hat einen Auftrag direkt von M heute bekommen und der lautete, Bond schnellstmöglich in Paris zu finden, ins Hauptquartier zu bringen, also ins Pariser Hauptquartier, und ihn dann mit dem Fall den Fall anzuvertrauen, beziehungsweise über den dortigen Vorgesetzten. Ihr Name ist Mary Ann Russell mit der Nummer 765. Scheint viele von den Agenten zu geben.
Ist aber ganz schön eng dann auf dem Trikot mit so einer langen Zahl.
Ja, echt so. Und dann auch noch der Vorname auch noch dazu mit Doppelname. Ja. Wird schwierig für die WM, ja. Genau, viel mehr gibt es aber dann auch nicht so richtig zu wissen über sie, außer dass sie ein ultrareiser Feger ist, wie Bond mehrmals feststellt. Hat sich,
Zitat.
Ja, tatsächlich, ne? Ich meine, es war, ich glaube, es war ein Zitat, weiß ich gar nicht, habe ich nicht so gekennzeichnet.
Ultraheißer Feger.
Sehe ich bei
Bond, aber es ist, das ja, so aber ist ja immer so, der Mann lebt ja nur in Extremen, also entweder ist es, wie in deinen Worten, ein ultraheißer Feger oder die letzte Schabracke irgendwo.
Fair. So. Die dann am besten auch noch gleich ein Psychogramm hinterhergeliefert kriegt, dass sie sich von der Gesellschaft verstoßen fühlt oder so. War das nicht im letzten Buch? Vorletzten?
Ja, ihre kurzen Fingernägel deuten darauf hin, dass sie einen tiefen Vaterkomplex in sich trägt und hast du nicht gesehen. Ja.
Genau, irgendwie so. Ja, und sie hat sich, aber Bonds Meinung, dass sie ein heißer Feger ist, um bei dem Zitat zu bleiben, bestätigt sich dann auch, als sie erzählt so, ja, sie ist auch relativ abgefuckt von Paris. Sie musste sich doch tatsächlich ein Auto kaufen, weil sie in der Bahn nicht mehr oder in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr mitfahren konnte vor anzüglichen Sprüchen, Begrapschen und so weiter und so fort. Also da muss wohl vielleicht doch was dran sein. Genau, findet ansonsten Paris genauso langweilig, aber er lädt sie dann doch noch für eine für einen Abend zusammen ein. Vielleicht geben sie zusammen nochmal den...
Das ist auch krank, ne? Die erzählt ihr gerade, dass ihr da sexuell belästigt wurde, also wirklich auch angegangen wurde. Und seine erste Reaktion ist da, nicht irgendwie ein Thema draus zu machen, sondern zu sagen, ja, ist ja nett, aber wie sieht's denn bei dir morgen Abend quasi aus?
Genau, also er lädt sie quasi ein. In dem Moment, wo sie ihn absetzt, sagt so, hey, wir finden beide Paris scheiße. Also versucht er auf dieselbe Ebene zu kommen und sagt dann aber, komm, lass mal was machen. Und natürlich, sie findet's gut, weil... Weiß man nicht warum, aber...
Aura.
Genau, Aura. Weil Aura, sehr gut. So viel dazu. Bond ist endlich im Hauptquartier angekommen mit dem kleinen Abstecher. Sie fährt dann irgendwie weiter. Drinnen empfängt ihn der Commander Rattray. Weil ich bin wieder mal völlig lost bei den Namen, aber wir wissen, dass es sich um den Commander handelt von der Station F. Hast du einen Verbesserungsvorschlag?
Nee, der passt dazu, das passt. Der Wing Commander ist fein.
Sehr gut. Der macht tatsächlich auch gar nicht lange rum, sondern kommt dann gleich zur Sache. M möchte Bond als seine persönliche Vertretung in einer wichtigen Sache. Und er berichtet Bond dann, dass am Vortag einer ihrer Kurierfahrer, beziehungsweise eigentlich bei Shape Angestellter, ich weiß es nicht genau, aber britischer Abstammung auf den Weg zur Station F2.0, man weiß es nicht genau, wie die heißt, es gibt wohl noch eine zweite Secret Service Station in Saint-Germain eben, nicht im Herzen von Paris, auf diesem Weg eben umgelegt wurde. So, klasse Schuss in den Rücken, war wohl nicht mehr viel auszuweichen. Außerdem sind natürlich alle wichtigen Infos futsch, er spielt damit auf die Kuriertasche an. Und genau, sind natürlich Armbanduhr und Brieftasche sind auch noch mitgegangen. Das sind aber vielleicht die verschmerzbarsten Verluste an der Stelle. Außerdem ist das Ganze natürlich mal wieder ein bisschen tricky. Wer hätte es gedacht? Weil verschiedene Einheiten hier wieder unter NATO-Flagge zusammenarbeiten. Einerseits und bei Shape eben in dem Fall und die Sicherheitszwecke für Europa verfolgen im weitesten Sinne. Oder für ihre jeweiligen Länder, aber im Verbund. Und sie sind aber seit Jahren wiederum nicht begeistert, dass vor ihrer Tür der Secret Service operiert und sich in ihr Revier einmischt. M wiederum macht sich aber Sorgen, dass die Kompetenzen vom Secret Service immer weiter beschnitten werden und hält nicht so viel von der NATO-Sicherheitsmission da an der Stelle oder von diesem Einsatzkommando. Und der ganze Fall spielt wohl Shape jetzt dann in die Karten, dass sie sagen können, okay, das ist unser Fall, reißen wir an uns und damit drängen wir den Secret Service so ein bisschen nach außen. M wiederum hat natürlich anderes im Sinn und will das Ganze unter Kontrolle bringen. Deshalb ist unser guter Bond schnellstmöglich hierher beordert worden, um die Dinge zu regeln. Und ein guter sogenannter Colonel oder Colonel Schreiber aus Amerika, der den Vorsitz hat von der Shape-Organisation, hat soweit es ging alles vor Ort in die Wege geleitet. Das sind die Infos, die Bond kriegt. Rattray erklärt Bond dann noch mal auf einer Karte den Weg und die Schritte, die eingeleitet wurden, als er Bote nicht ankam und sich auch sonst nirgends auffinden ließ, wurde der Alarm ausgelöst sozusagen. Man hat eine große Suchaktion nach ihm gestartet Direkt um 9 waren dann schon ja, relativ schnell Straßensperren errichtet. Hunde haben aber tatsächlich bis 18 Uhr, wie von dem Verfolger morgens vorgesehen, bis 18 Uhr gebraucht, um die Leiche dann tatsächlich zu finden. Ja, da war nicht mehr wirklich was Brauchbares natürlich aufzufinden, auch an Spuren oder so, weil davor auch einiges an Verkehr durchgelaufen war. Und natürlich der Gesuchte ist natürlich mittlerweile entweder außer Landes, weil er in dieser Zeit locker zum Flughafen hätte kommen können oder in irgendeiner Botschaft in Paris abgestiegen, zumindest wenn es ein Profi war. Bond sagt so, moin, das ist absolut gar nicht mein Fall, sehe ich mich nicht. Die Frage für ihn, was M eigentlich jetzt von ihm Unmenschliches verlangt, also was soll ich da machen, das ist absolut nicht mein Niveau, das ist mir eine Stufe zu hoch, da muss ich mit den Höchsten hier kommunizieren, sehe ich mich nicht. Und
ja, vor allem, er denkt auch, die Nummer ist halt durch. Also was wollen sie machen, wenn der Typ jetzt über alle Berge ist?
Genau.
Da hat man ja nichts Verwertbares mehr. Und wie du schon sagst, bei Shape sitzen die Spezialisten aller Sicherheitssektoren weltweit. Und er soll dann als Star, als
eingesetzt Starspieler werden nochmal rein und mal schnell alles aufklären. Werden. Absolut. Also für ihn reine Zeitverschwendung. Red Ray sieht's, glaube ich, ähnlich. Führt auch dieselben Argumente auf. Die hat er auch M vorgebracht tatsächlich zuvor, bevor Bond überhaupt hergeholt wurde. Dieser will Shape aber eben zeigen, dass er die Sache genauso ernst nimmt wie sie, also M in dem Fall, und dass der Secret Service durchaus was kann. Außerdem war Bond gerade eh in der Gegend und ist clever genug, die Dinge wahrzunehmen, die nicht jedem auffallen, so zumindest M's Zuspruch für Bond. Und er hat noch den Hinweis gegeben, vielleicht handelt es sich ja um eine Person, die so normal ist, bei Shape zum Beispiel, dass sie schon wieder auffällig ist oder eben in dem Fall erstmal unauffällig ist und nicht gesehen wird, aber Bond eben auffällt. Also will sich Bond letztendlich doch der Sache annehmen. Hätte er auch gewundert, wenn er den Auftrag ablehnt, das Buch wäre fertig gewesen. Und ihm zur Seite steht in den nächsten 24 Stunden die gute Mary Ann Russell und er bekommt einfach mal ihren Privatwagen übertragen. Auch sehr wild, also mit dem kann er jetzt schalten und walten, wie er will. Mary Ann fährt doch wieder Öffis, man weiß es nicht. Jedenfalls soweit, so gut erstmal alles geklärt. Bond kommt kurz darauf im NATO-Quartier an. Er hat sich von Rattray später als benötigt ankündigen lassen. Habe ich bis heute nicht verstanden, warum. Wurde auch nicht wirklich aufgelöst, meines Erachtens. Vielleicht kannst du was dazu reingehen,
sagen. Ich glaube, irgendwie Rattray hat ihm das zeigt. Cap, was er ihm gegeben hat, war zu kurz aus James seiner Sicht und er hat es dann
nicht gemacht. Also es klärt sich auf und er hat noch irgendwelche Untersuchungen gemacht, aber nee, kam nie. Gar nicht. Also insofern an der Stelle vielleicht auch überflüssig von mir. Genau, bei Shape angekommen muss er natürlich durch viele Sicherheitschecks hindurch und schließlich führt ihn ein britischer Militärpolizist zu Schreiber, dem Chef des ganzen Ladens. Und der wirkt etwas älter, ist ein bisschen steif, aber jetzt erstmal nicht komplett unfreundlich. Nach dem Einstiegsgeplänkel, das relativ kurz ausfällt, kommt Bond dann auf den Fall zu sprechen und fragt halt so, jo, gibt's da irgendwie Neuigkeiten? Will wissen, was die Einschätzung zu den Motorrädern ist, zu dem Mörder und wie der Untersuchungsstand ist, wie schnell vielleicht gefahren wurde, wie das Verhalten im Notfall eigentlich vorgesehen ist für Angestellte, gibt's irgendwelche Manöver bei Gefahr und so weiter und so fort. Und Bond wäre ja nicht Bond, wenn er nicht auch ein bisschen provokativ unterwegs ist. Er spinnt das Ganze auch nochmal weiter mit der Info, dass der Fahrer ja nicht super schnell unterwegs war, weil er eben hört, ja, so und so ist das Ganze abgelaufen. Er schließt daraus, dass er im Rückspiegel die Gefahr eigentlich hat kommen sehen und dass es dann eigentlich nur einen logischen Schluss gibt, dass die Person auf dem vorderen Motorrad gedacht hat, oh, da kommt ein Freund und Helfer oder irgendein Bekannter, mit dem möchte ich gern quatschen. Alles andere macht keinen Sinn, dann das Tempo zu verlangsamen. Heißt, es könnte ja auch in Acht gezogen werden, dass vielleicht jemand in Uniform von Shape auf dem hinteren Motorrad saß.
Maybe,
ja, genau. Wir sind da vielleicht an der Stelle ein bisschen schlauer. Schreiber findet es nicht so geil. Der ist ein bisschen angespannt auf einmal und versichert Bond, ey, bist hier ja nicht Einstein. Also den müsstest du nämlich sein, wenn du hier noch irgendwas finden willst, was wir noch nicht geprüft haben zu dem Fall. Hier sitzen 14 Experten zusammen aus 14 Ländern. Und jetzt kommst quasi du da an und willst noch irgendwas in dem Fall finden, was wir schon seit ein, zwei Tagen durchgehend geprüft haben. Also alle Blickwinkel wurden quasi schon beleuchtet und sie haben nicht einen Anhaltspunkt, der sie irgendwie weiterbringen würde oder weiterbringen könnte, um dem Verfolger oder dem Mörder auf die Schliche zu kommen. Ja, also will Bond den Abend nicht länger, also dem Schreiber an diesem Abend nicht länger die Zeit rauben, sagt so, ja bitte, ich würde dann gerne auf mein Zimmer, ich hätte auch noch gerne was zu essen in der Kantine und ich hätte gern alle Protokolle. Die werden ihm auch zugesichert durch Schreiber, auch wenn das in seinem Beisein durchgesehen werden muss, und er lässt ihn dann auf sein Zimmer bringen. Oder begleiten. Bringen klingt vielleicht eher wie dann, als wäre da eingebuchtet. Ja, Bond wird dann nach Sichtung der Unterlagen irgendwie klar oder auch auf dem Weg schon zu seinem Zimmer, dass das einer der hoffnungslosesten Fälle ist. Also es geht doch weiterhin stark in Richtung Zeitverschwendung für ihn. Weil wenn nicht mal 14 Experten da irgendwas rausgefunden haben, wie soll er irgendwas finden? Also er gibt dem Fall dann insgesamt so 2-3 Tage mit der Absicht, mit Russell in Verbindung zu bleiben. Das ist eigentlich sein Hauptanliegen, und pseudomäßig ein bisschen zu ermitteln. Wir machen dann einen kleinen Sprung, sind tatsächlich schon 3-4 Tage später, also Bond ist immer noch vor Ort und hat dann wohl doch dem Ganzen nochmal ein bisschen eine größere Chance gegeben. Und zwar ist er mittlerweile voller Tarnung irgendwo auf der Lauer in einem Waldstück, in dem der Mord passiert ist. Bei Shape hatte er, wie wir dann erfahren, nichts weiter erreichen können, außer sich unbeliebt zu machen.
Und ja, Schreiber, das würde ich auch sagen. Also Pluspunkte hat er nicht gerade gesammelt.
Absolut nicht. Hat halt immer wieder, wie er halt so ist, überall nachgebohrt. Und Schreiber und er hielten im Austausch untereinander erstmal an den Manieren fest, aber wirklich auch nur auf den nötigsten, weil gut miteinander auskommen kann man das vielleicht auch nicht unbedingt nennen. Also sie waren zunehmend genervt voneinander. Und Bond war eigentlich kurz vor einem freundlichen Rausschmiss, weil, oh, da kommt ja noch eine Gruppe von irgendwelchen anderen, ein hoher Besuch aus irgendeinem Land. Dafür brauchen sie auf einmal die Zimmer und ja, so erstmal der Plan. Dafür kriegt er aber noch die Info dann, oder hat die Info gekriegt, dass der Hundeführer zurück ist oder der Führer von der Hundestaffel, die sich das Ganze auch nochmal angesehen haben, die auch nochmal das ganze Gebiet abgesucht haben. Und es war dann aber die letzte Hundestaffel, die ausgerückt ist. Also wenn die nichts gefunden haben, dann war es an der Stelle auch. Dann wird da nicht weiter rein investiert. Er erfährt aber immerhin von ihm, dass die Hunde lediglich an einem alten Sinti- und Roma- oder wie er sagt Zigeuner-Lagerplatz angeschlagen haben. Mehr Infos kriegt er dann auch nicht. Er vertieft es an der Stelle auch nicht, sondern zieht dann in Ruhe seine Schlüsse. Genau, auf dem Weg zu seinem jetzigen Versteck, wo er gerade auf der Lauer liegt, war er dann eben noch bei der Gendarmerie, hat sich da auch noch ein paar, also bei der ansässigen Gendarmerie, noch ein paar Informationen geholt. Die wussten irgendwie auch nicht so richtig über die Roma Bescheid, außer dass sie sehr anständige Leute, sehr unauffällig waren und eines Tages auf einmal irgendwie verschwunden waren. Und genau, unter allen Vorsichtsmaßnahmen hat er dann der Lichtung eben einen kurzen Besuch abgestattet. Die liegt eben in einem, irgendwie in so einem Autobahn-Dreieck, weiß nicht, da führen verschiedene Straßen vorbei und irgendwo dazwischen liegt halt so eine Lichtung, die relativ gut abgeschirmt ist. Er schaut, hat da eben vorbeigeschaut vor 1-2 Tagen, hat dann rechtzeitig den Motor abgeschaltet, weil er irgendwie gedacht hat, oh, vielleicht könnte man mich da hören, lässt das Auto dahin rollen, geht quasi auf Zehenspitzen dahin, schaut sich den ganzen Spaß mal an. Die Ortsbegehung, ja, ist nicht so richtig ergiebig, er findet außer der Lichtung selbst nicht viel. Und erst auf dem Rückweg zum Auto findet er einige interessante Sachen an einem Baum oder an mehreren Bäumen dann, wie sich herausstellt. Dort sind nämlich verschiedene Einkerbungen oder Schnittstellen mit trockenem Matsch beschmiert und dadurch irgendwie versucht zu überdecken, möglichst natürlich. Das heißt, er sagt so, oh, das könnte schon irgendwie ein Hinweis sein, da, dem Ganzen müssen wir nochmal genauer auf die Spur gehen. Denn er findet darunter eben diese tiefen Kerben, die jetzt nicht einfach so in der Natur entstehen. Natürlich versucht er auch, das Ganze wieder irgendwie entsprechend fachgerecht zu verschließen, sodass es nicht auffällig ist, dass er hier irgendwie am Werke war. Und genauso geräuschlos, wie er gekommen ist, versucht er dann auch wieder zu verschwinden. Das waren die letzten Tage. Nun ist er in voller Tarnung wieder auf der Lichtung und lauert eben auf einem dicken Eichenast, irgendwo in einer Höhe von wahrscheinlich 5-10 Metern über dem Boden. Und seine Theorie hatte sich nach und nach zusammengesetzt. Also durch die Aussagen von Shape, von der Gendarmerie und so weiter und so fort, aber auch Ems Aussage insbesondere, nach etwas Unsichtbaren oder einer unsichtbaren Person zu suchen, hat er irgendwie eins und eins zusammengezählt und hat gesagt, hier, die sind ja so unauffällig gewesen, diese Sinti und Roma haben keine Probleme gemacht und waren von einem auf den anderen Tag verschwunden, das ist irgendwie schon ein bisschen auffällig, und bingo, hatte er seinen perfekten Fall oder seinen perfekten Ablauf für sich zusammengestellt. Die Spuren am Baum hatten dann seine vermeintlichen Hirngespinste irgendwie nur noch bestärkt und ihn das mehr und mehr glauben lassen. Und er geht davon aus, muss ein sehr guter Fährtenleser sein, dass diese Kratzer von einem getragenen Zweirad stammen müssen. Weiß ich nicht, wie diese Spuren aussehen. Offensichtlich sind sie sehr markant. Gehen wir an der Stelle einfach mal von aus. Genau, seine Theorie hat er im Anschluss dann nur mit der Station F geteilt, also die, die in Berlin sitzt, und daraufhin den Befehl, die daraufhin den Befehl erteilt hat, dass die Einheit in Saint-Germain, also von der zweiten Geheimdienststation vom Secret Service, Bond zu unterstützen haben. Shape hat er natürlich nicht informiert. Das taten sie nur zu gerne tatsächlich, weil sie ja auch das Problem mit Shape haben und gerne Shape 1 auswischen würden. Und es wäre eben aus ihrer Sicht durchaus süßer Erfolg, wenn sich Bonds Theorie bestätigen würde. Und natürlich, zweiter wichtiger Punkt, M's Sorgen würden sich auflösen. Und die Einheit bei Saint-Germain könnte dann endlich wieder unabhängig von Shape agieren und hätte wieder mehr Freiheiten.
Ja. Also es geht ja irgendwie indirekt einfach um Machtkämpfe, Kompetenzzuweisung etc.
Dieser Fall hat sich, der das Ganze dann in die Wege leitet.
Ja, genau, befeuert. Also es ist schon doppelter Boden vorhanden.
Ja, absolut. Genau, Bond, da auf seinem Eichenast liegend, beobachtet dann den friedlichen Tagesanbruch. Der chillt da irgendwie schon seit 4 Uhr morgens. Ist sau unbequem, trinken, essen ist irgendwie auch nicht groß drin, aber er schafft es irgendwie, sich ein ums andere Mal ein paar Glukosetabletten einzuverleiben, damit er nicht ganz vom Fleisch fällt. Ansonsten natürlich wunderschön anzusehen, morgens die Natur, wie die so langsam erwacht, die ganzen Tiere und so weiter und so fort, hast du nicht gesehen. Ist aber auf einmal der Tag richtig angebrochen und plötzlich ziehen sich aber alle Vögel zurück, die Eichhörnchen lassen ihre Buddelarbeiten sein. Und ja, die Lichtung liegt auf einmal verlassen und tierleer vor Ort. Bond checkt erstmal nicht, was abgeht, sieht dann aber, dass im Rosenbusch, einer sehr markanten Stelle in der Lichtung auf einer kleinen Erhöhung, ein einzelner Ast wie eine Antenne hervorwächst. Das geht für biologische Verhältnisse ein bisschen schnell. Und er denkt sich so, okay, da ist irgendwas im wahrsten Sinne des Wortes im Busch. Und das entpuppt sich dann als eine Art Suchrohr oder Objektiv, wie Bond von seiner Stelle aus beurteilen kann, die erstmal die Lichtung ruhig inspiziert. Und erst als die Luft rein ist, wird das Ding wieder eingefahren und mit einem quälenden Gequietsche öffnet sich dann der Busch durch einen Motor oder irgendwas und gibt darunter eine Stahlkonstruktion frei und eine Tür. Die Tür hält dann natürlich noch mehr bereit. Nach und nach steigen sehr vorsichtig 3 Männer aus, oder daraus hervor, sind bestens ausgerüstet mit irgendwie so einer Art Schneeschuhe für den Sommer, also um möglichst keine Spuren zu hinterlassen, das Gras nicht umzuknicken. Und genau, als sie sich sicher fühlen, holen sie dann auch noch das besagte Zweirad hervor. Bond kann endlich sehen, dass es sich um ein Motorrad handelt, das da unten in der Höhle irgendwie ja vorgehalten wird für wichtige Zwecke. Und eine der Männer begleitet das dann Ganze mit seiner Waffe in der Hand. Also das heißt, die sind schon sehr vorsichtig und auf alle Eventualitäten gefasst. Bond traut seinen Augen natürlich nicht so ganz, denkt sich so, es ist schon ein bisschen surreal hier gerade alles. Habe ich tatsächlich als Leser an der Stelle auch gedacht, schon ein bisschen weit hergeholt, würde ich sagen. Aber die tragen eben dann das Motorrad zur Straße runter. Die zwei Männer kehren zurück und der eine bleibt eben unten an der Straße zurück. Und Bond beginnt nun so ein bisschen zu verstehen, was hier vielleicht vorgehen könnte, und setzt die letzten fehlenden Puzzleteile zusammen und sagt so, nach der Ausrüstung des Anführers her macht es irgendwie Sinn, ja, dass er eben auf die englischen Kurierfahrer abgesehen hat, hat die identische Ausstattung und es geht vermutlich so, oder das ist zumindest Bonds Vermutung, darum, dem Feind so viele Informationen abzunehmen, wie es nur geht und so viele Kuriere auszuschalten wie möglich. Sich für ein bisschen gefährlich halte mit dem Kuriere ausschalten, aber so ist erstmal Bonds Vermutung und seine Vermutung natürlich auch, dahinter können eigentlich nur die Russen stecken, die sich irgendwie halt ein bisschen mehr an Informationen aus den westlichen Geheimdiensten irgendwie interessiert sind. Genau, so viel vielleicht an der Stelle. Bond geht dann auch noch davon aus, dass das Versteck unten in der Erde wahrscheinlich noch mehr Informationen bereithalten müsste. Und er sagt auch, das könnte ein richtiger Coup werden, wenn sie es schaffen, dieses Versteck hochgehen zu lassen, weil sie dann die Chance haben, eben die Russen mit einer Menge Falschinfos zu füttern, was durchaus wichtig wäre. Wie gesagt, die Handlanger sind bereits zurückgekehrt, recht zeitnah kommt dann auch der andere mit dem Motorrad oder ohne Motorrad erstmal zurück, der pfeift irgendwie. Bond geht davon aus, dass sie gehofft hatten, dass wieder ein Kurier vorbeikommt, dass sie auch wahrscheinlich wissen, zu welchen Zeiten Shape fährt und dass sie wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass Shape nach so einem Zwischenfall die Gewohnheiten ein bisschen ändern und daher versuchen sie jetzt jeden Tag den Kurier irgendwie abzupassen. Ja, das hat diesmal aber nicht geklappt. Das heißt, das Motorrad wird wieder unter die Erde geschafft, alle auffälligen Spuren werden verwischt. Bond wartet dann noch eine weitere Stunde reglos ab. Mittlerweile ist es, keine Ahnung was, 10 oder so gefühlt. Also liegt da seit guten 6 Stunden auf dem Ast und verschwindet dann eben auch ungesehen und möglichst ohne Spuren zu hinterlassen wieder von der Lichtung. Am Abend hat er dann bereits einen Plan gefasst. Wie üblich teilt er diesen Mary Ann mit. Also mit der war er irgendwie am engsten im Austausch und hat das Ganze so ein bisschen durchgeplant, durchgesprochen. Und bittet sie darum, dass es eben an M weitergeleitet wird. Die ist aber so gar nicht einverstanden mit seinen Planungen. Und macht eine kleine Szene und Bond denkt sich so, ey bitte, dafür haben wir jetzt hier keine Zeit. Sie hat nur Angst, dass Bond alleine den Lockvogel spielt und dann eben irgendwie drauf geht. Und Bonds Plan ist aber eigentlich eben als Kuriermoped-Fahrer hinterher zu fahren und sich das Ganze mal anzuschauen, die Strecke abzufahren und zu schauen, was passiert, wenn er vor diesem Lager von den Sinti und Roma vorbeifährt. Ja, sie will sogar dann kurz irgendwie Schreiber kontaktieren und er sagt so, ey, bitte nicht, weil dann haben wir hier alles verloren, dann brauchen wir auch nicht mehr weitermachen. Und Schreiber weiß eben nicht Bescheid und Bond hat es ihm als Testfahrt verkauft, dass er das Ganze nochmal für seine Ermittlungen irgendwie testen will und hat eine Kurierfahrt am nächsten Morgen bekommen und wenn Mary Anders eben auffliegen lässt, dann dürfte das es gewesen sein. Sie gibt natürlich nicht Ruhe, aber Bond weiß dann, wie er das Ganze handeln kann. Er wechselt in den Befehlston, sagt hier, jetzt haben wir eine Anordnung, du gibst es M weiter. Es ist notwendig, da geht nichts dran vorbei. Sie akzeptiert es dann auch mit ein bisschen Murren und sagt dann aber noch, ey, muss ich schon ranhalten, also bitte nicht draufgehen, weil wir haben ja noch das Dinner ausstehen am nächsten Abend. Also es ist wohl auch bei ihr durchaus ein wichtiger Termin im Kalender. Genau, das mal so viel. Damit hat er das Ganze aber gut eingefädelt und am nächsten Morgen kann es eben losgehen. Macht sich dann eben auf die übliche Strecke und ja, bevor in die sogenannte, wie er sie nennt, Todeszone reinfährt, checkt er nochmal seine Waffe durch, die er natürlich diesmal dabei hat und dann beschleunigt er auch, gibt da Gas, fährt wie ein normaler Kurierfahrer durch. Doch erstmal passiert natürlich nichts, ist nichts in dem Rückspiegel zu sehen. Er fragt sie auch schon, okay, das war vielleicht hier auch eine ganz hirnrissige Aktion alles. Doch irgendwann taucht ein schwarzer Punkt am Horizont hinter ihm auf. Kommt schnell näher und Bond kann im Spiegel erkennen, wie, also als er immer näher kommt, wer es ist und dann auch wie derjenige zur Waffe greift. Das ist dann der Moment, als Bond eine Vollbremsung reinhaut, in der Hoffnung, dass dadurch der Schütze verzieht. Doch er ist selbst nicht schnell genug an der Waffe dran, um irgendwie Paroli bieten zu können oder erstmal zurückfeuern zu können. Ja, er reißt das Motorrad irgendwie so ein bisschen rum, macht eine Vollbremsung, sodass er schießen könnte. Kommt nicht an die Waffe. Mit etwas Glück verfehlen ihn dann zwei Schüsse von seinem Gegner. Der eine kracht irgendwie ins Moped, das andere, weiß nicht, irgendwo im Wald. Dann aber kracht sein Colt endlich los und fegt seinen Gegner vom Motorrad. Der biegt dann auch ab in den Wald. Also eigentlich ein bisschen eine identische Szene, nur andersrum wie zu Beginn. Und rasselt dann gegen den nächsten Baum. Puls fühlen an der Stelle dann recht schnell überflüssig, weil Bond sieht, das sieht hier nicht so gesund aus, wie der da liegt, das dürfte es gewesen sein. Genau, und sagt dann, ich muss aber hier schnell wieder zurück in Richtung der Lichtung, weil nicht, dass er jetzt irgendwie verfolgt wurde oder irgendjemand Verdacht schöpft, sondern er muss immerhin vor der Welle sozusagen bleiben. Er schafft es dann auch vor der Höhle, das Pfeifen, was ursprünglich der Chef der ganzen oder der Führer von dieser Truppe schon gemacht hatte, um die anderen aus ihrem Versteck rauszuholen, um ihm beim Motorradtragen zu helfen. Das kann Bond wohl nachahmen. Und die kommen dann auch relativ schnell aus ihrem Keller gekrochen. Ungefähr zur gleichen Zeit merkt aber Bond, dass er seine, in Anführungsstrichen, Schneeschuhe vergessen hat, die er an der Straße irgendwo gelassen hatte. Also er hat sich auch dadurch bewegt oder hatte sich auch solche irgendwie beschafft, um eben auch keine Spuren zu hinterlassen. Das fällt den anderen aber erstmal nicht auf. Allerdings kommunizieren sie wohl offensichtlich auf Russisch oder sowas. Und als Bond darauf irgendwie keine Antwort gibt, sind die schon so ein bisschen verdutzt und fragen sich, was hier eigentlich gerade los ist. Ich habe mich an der Stelle zwei Sachen gefragt. Warum checken sie es nicht schon früher? Also Bond wird ja wohl jetzt nicht so aussehen wie der Russe, der davor in diesem Anzug gesteckt hat. Zweiter Punkt, ich war der Ansicht, dass Bond Russisch kann, aber offensichtlich in den Büchern nicht. Oder vielleicht war es auch noch vor der Zeit, bevor er seinen Crashkurs in Russisch gekriegt hat. Jedenfalls kann man festhalten, das Ganze ist ein bisschen heikel und Bond hält es natürlich fürs Beste, seine Waffe zu ziehen. Die anderen beiden zögern aber gar nicht lange. Der eine stürzt sich auf ihn, der andere rennt zum Eingang des Unterschlupfes, also teilen sich so ein bisschen auf. Letzterer kommt aber plötzlich zu Fall und die Männer, die Bond von der Station mitgebracht hat, also von der Station Saint-Germain, das sind vier Männer, treten offensichtlich in Erscheinung und unterstützen ihn an der Stelle, also hat er seinen Plan nicht ganz auf sich allein gestellt. Bei ihm sieht es da tatsächlich ein bisschen übler aus. Er hatte seine Waffe gesichert, weil er eigentlich seine Gegner nicht umbringen wollte, sondern nur quasi festnehmen und dann verhören wollte. Das wird ihm jetzt aber so ein bisschen zum Verhängnis, weil er eben nicht schnell genug entsichern kann. Und dadurch kassiert er einen Haken und einen Tritt und geht erstmal zu Boden. Als er wieder so ein bisschen weiß, was irgendwie los ist, sieht er recht schnell, dass seine eigene Waffe mit der Mündung auf ihn gerichtet ist. Doch bevor er sein Todesgebet aufsagen kann, verschwindet der Lauf plötzlich und kippt zur Seite aus seinem Sichtfeld raus, sodass er sich selber wieder aufrappeln kann. Und er sieht die vier Männer von der Station Saint-Germain da eben stehen, die ihm jetzt quasi den Arsch gerettet haben letztendlich. Und da will er natürlich wissen, okay, geil Leute, cool, dass es alles geklappt hat, aber wer von euch war das denn jetzt? Und surprise, surprise, sie haben natürlich die gute Mary Ann mitgebracht, die auch dann den Schuss abgefeuert hat und als einzige Eier gezeigt hat. Auch wenn natürlich Bonds Aussage und Bonds Befehl ein anderer lautete, er wollte sie eigentlich nicht in die Gefahr ziehen, nicht dabei haben, ist aber jetzt an der Stelle etwas baff und auch sehr dankbar, weil er ohne sie wahrscheinlich draufgegangen wäre und somit war es vielleicht ganz gut, dass sie seine Anweisungen irgendwie missachtet hat. Ja, dann befiehlt Bond eben noch, dass das Ganze jetzt Schreiber zu Bericht gebracht werden soll und wartet dann noch auf eine Einheit von Shape zur Räumung des Verstecks. Das will er irgendwie nicht alleine machen. Wer weiß, wie gefährlich es da unten ist. Da will er irgendwie noch weitere Leute dabei haben. Das verschafft Bond aber in der Wartezeit etwas Zeit, sich mit seinem Dinner-Date und dem weiteren Baggern zu beschäftigen. Und damit gehen wir tatsächlich dann auch aus der Story raus, ohne dass wir zumindest auf persönlicher Ebene mit Paris und oder seinem Date ein Happy End hätten. Zumindest der Fall scheint ja gelöst zu sein.
Ja, gelöst ist er. Wie die Tragweite des Ganzen aussieht, das werden wir nicht mehr erfahren. Aber
eigentlich schade auch ein bisschen, wobei es auch nicht, natürlich nicht so spannend ist, wären dann Seitenfüller.
Genau, das käme ja hinzu. Von daher, ja, lassen wir das mal, denke ich, einfach so stehen. Erstmal wieder vielen Dank, dass du es so komprimiert zusammengefasst hast. Also da hätte sich da auch an der einen oder anderen Erzählweise noch verlieren können, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Beschreibung der französischen Straßen denke. Ja. Und wie bei den anderen Kurzgeschichten auch, macht es jetzt da Sinn, dass wir das ganz kurz für uns einfach mal einordnen, würde ich sagen. Mhm. Ich habe diesmal auch kein großes Feuerwerk bei der Bewertung abgerissen. Es ist diesmal ein bisschen kompakter, weil die einfach ein Muster erkennbar ist, jetzt auch im Kontrast zu den anderen. Würde auch einfach mal reingehen, ja, weil du hast viele Redeanteile.
Dann haben unsere ZuhörerInnen mal ein bisschen eine andere Stimme, die vielleicht auch nicht ganz so kratzig heute ist. Ja. Ich ergänze dann gerne an der Stelle.
Wunderbar, dann kannst du deine Stimme auch mal kurz schonen. Also, Bewertung. Ich habe es zwischen 4 und 5 Punkten tendiert. Ich habe mich jetzt für 4 entschieden. Und wird das jetzt versuchen, bestmöglich zu argumentieren. Auf der Haben-Seite, also auf der Pro-Seite, der Opener, der gefällt mir gut. Dieser spannende, in Anführungsstrichen mysteriöse Mord, wo es ganz klar darum geht, wichtige Dokumente zu entwenden, das Ganze dann zu vertuschen. Man weiß nicht, zu welcher Organisation gehört das Ganze. Dementsprechend entwickelt sich die Geschichte auch in die Richtung, dass man erstmal sagt, okay, ist es ein ganz normaler Diebstahl gewesen, also relativ random, oder ist es eine gezielte Operation gewesen mit der Prämisse, entscheidende Dokumente sicherzustellen. Finde ich, ist ein guter Opener. Auch diese ganze Sachverhalt an sich kommt für mich sehr realistisch rüber, gerade in dieser Nachkriegszeit, dass man da im Kalten Krieg versucht, an Informationen, einen Informationsgewinn zu erzielen, dass da irgendwie Leute gedoppelt werden, ausgestochen werden. Ist hier natürlich dann ein bisschen hart, direkt mit Mord zu arbeiten, weil das könnte sich ja international auch relativ schnell hochschaukeln, aber gut. Das Ganze erzeugt für mich auch eine ziemlich dichte Atmosphäre. Also man ist wirklich die ganze Zeit in diesem Setting drin, in dieser kleinen französischen Geschichte rund um Shape, rund um diese Lichtung, die einem extrem nahe gebracht wird. Also ich hatte es eben auch schon angedeutet, du hast es ja komprimiert, wenn man das Buch liest, man merkt schon, Fleming gibt sich Mühe, den Ort möglichst detailgetreu zu beschreiben und so weiter. Also das erzeugt schon was bei mir. In Summe finde ich, ist es eine kleine, aber feine Geschichte, die ist nicht sonderlich ausufernd, wir haben keine Szenenwechsel, es ist nicht die ganz große Spannung, aber man hat eine gut geschlossene Geschichtserzählung, das hat er in den meisten Kurzgeschichten eigentlich ganz gut hinbekommen, dass klar erkennbar ist, okay, wir haben einen Opener und jetzt ist das Ganze vorbei, es ist abgeschlossen, wie quasi eine normale Bond-Geschichte stark komprimiert. Also da geht es ja viel ums Reisen, ums Feeling, um ein bisschen Charakterzeichnung. Und hier geht es ja wirklich nur um einen kleinen Fall mit vielleicht einer kleinen Fragestellung, die James dann auf die Schliche kommt. So, das wäre auf der Haben-Seite. Was fehlt mir? Das sind immer wieder dieselben Punkte eigentlich. Charakterentwicklung. Da passiert nichts. Ich lerne keine neue Seite von James kennen. Abgesehen von seiner Paris-Experience als 16-Jähriger, wo er anscheinend seine Unschuld und seinen Geldbeutel verloren hat. Das war mal ganz interessant, da zu seinen Anfängen zurückzukehren. Aber alles andere, Umgang mit Frauen ist wie eh und je. Dann haben wir da auch diese ganze Geschichte rund um, ich zitiere es jetzt mal, Zigeuner, die da auch ein bisschen durch den Kakao gezogen wird mit einem sehr stereotypischen Bild. Es ist, ja, nichts Neues, nichts, was man als Bond-Fan-Enthusiast unbedingt bräuchte. Es ist auch alles so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ist ja natürlich ein generelles Thema. Das Werk ist jetzt auch seine, weiß ich nicht, 60 Jahre alt auf jeden Fall. Das merkt man schon, dass das sehr vom Kalten Krieg profitiert hat, der natürlich immer noch irgendwo ein Thema ist, aber nicht mehr in dieser Brisanz, nicht mehr in dieser Nachkriegshistorie. Und ja, ich glaube, das ist da ein bisschen besser greifbar einfach. Der Erzählstil finde ich diesmal sehr straff. Also wir haben ja auch einfach mal Zeitsprünge drin von 4 Tagen, random, was dann irgendwie schon zu denken gibt, ob das alles immer so sein muss, dass man sich dann sonst so viel Mühe gibt, so viel auserzählt, mal die Reisen beschreibt und so weiter. Und hier wird dann einfach gesagt, ja, und jetzt halbe Woche später liegt er auf der Lauer und so ist der Stand. Finde ich ein bisschen hart. Also dann versucht es doch generell einfach in 2 Tage rein zu komprimieren. Hat bei den anderen Geschichten ja eh nicht gut geklappt. Nebenfiguren sind halt auch wieder Quatsch. Also, ob es jetzt der Colonel ist, ob es der Green Commander ist, ob das jetzt Russell ist. Also, Russell kriegen wir doch am ehesten als Person irgendwie reingezaubert, aber auch jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt da eine neue Person kennengelernt mit all ihren Tiefen und intrinsischen Motivationen. Das war es jetzt nicht. Das große Spektakel ist die Geschichte auch nicht. Also, der Spannungsbogen bleibt. Wir haben diesen Opener, der ist gut, da haben wir Spannung und danach flacht es ziemlich ab. Wir haben einen kleinen Aha-Moment. Das Finale ist, ja, auch schnell auserzählt, würde ich sagen. In Summe halt eine Kurzgeschichte, wie sie im Buche steht, aber eine, die jetzt vielleicht nicht zum sonderlich großen Nachdenken anregt, irgendwelche Botschaften mit sich bringt, sondern, ja, eine kleine nette Geschichte, ist ein kleiner netter Zeitvertreib, ist jetzt keine Tragödie aus meiner Sicht, wo man sagt, oh, was ist mit meiner Zeit passiert, war es das jetzt wert, dafür lässt sich es eigentlich ganz gut und schnell lesen. Meisterwerk sind wir ganz weit weg von, deswegen ist es irgendwo im Mittelfeld und ich habe mich jetzt dann halt mal auf die 4 Punkte festgelegt.
Sehr schön, also viele Punkte auch, die ich auch irgendwie dabei habe und genau, ich finde es vielleicht vorne auch angefangen, tatsächlich schön, dass wir wieder ein bisschen mehr Bond-Action haben. So, jetzt ist die Stimme dann ganz durch. Bisschen mehr Bond-Action haben. Bond darf selbstständig auch den Fall bearbeiten. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, und erklärt am Ende irgendwie was auf, was andere nicht hinbekommen wollen oder können. Die Frage kann man sich im Nachhinein noch stellen. Finde ich aber ganz cool, weil dann wieder so ein bisschen eine Wertigkeit in seine Arbeit reinkommt. Ich fand in ein, zwei anderen Kurzgeschichten war es manchmal ein bisschen knapp oder ein bisschen wenig auch oder wo viel dann detektivische Arbeit vielleicht auch verlangt wurde. In dem Fall, ja, war er wieder ein bisschen mehr in Action. Das hat mir ganz gut gefallen. Der Fall selbst ist, finde ich, noch ein bisschen wild auch aufgebaut. Also ich kann damit viel mitgehen. Als Aufmacher finde ich mega gut. So auch zu sagen, okay, Komm, wir konstruieren dann den Fall so ein bisschen. Ich finde, hinten raus wird es dann so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Gerade auch in dem Moment, wo die Sinti und Roma reinkommen. Dass es einfach, ja, weiß ich nicht, auch ein bisschen abgespaced dann ist mit der Höhle unter der Erde. Ich finde, so wie sie beschrieben ist, fällt sie ein bisschen aus der Geschichte raus. Oder die gesamte Lichtung ist irgendwie wie so ein zweite Parallelwelt irgendwie, die dann noch in die Geschichte reinkommt. Weil davor ist eigentlich sehr stringent und realistisch meines Erachtens. Aber muss prinzipiell nicht falsch sein, für mich aber nur ein bisschen schwieriger zu greifen, auch wenn sie, wie du sagst, sehr, sehr gut beschrieben wurde oder sehr ausführlich auch an der Stelle. Character Building hast du eigentlich weitestgehend erzählt, besitzen wir hier quasi wieder nicht, aber an keiner Stelle, auch wie du gesagt hast, Bond nicht. Ich glaube, damit müssen wir uns in den Kurzgeschichten vielleicht auch aufgrund der Kürze der Geschichte mit anfreunden. Nichtsdestotrotz könnte man natürlich trotzdem neue Facts mal irgendwie reinbringen zu Bond oder so, dass man so ein bisschen was Neues hat. Genau, wir haben dann noch die Andeutung von einer Damen-Frauen-Bond-Girl-Geschichte. Die finde ich auch, naja, nicht ganz so gelungen. So plötzlich, wie sie kommt in die Geschichte rein, im wahrsten Sinne des Wortes, so unwichtig ist sie aber eigentlich auch am Ende. Ich finde, da hätte man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr mitmachen können, wenn man sie schon reinholt, die ganze Geschichte. Was ich prinzipiell nicht falsch fand, die wirkte auf mich auch erstmal so okay, wie du gesagt hast, viel haben wir nicht mitgekriegt von ihr, aber sie wirkt jetzt nicht inkompetent oder nervig, hätte man, glaube ich, was mitmachen können. Genau, und wir haben wieder etwas viel Info an ein, zwei Punkten für eine Kurzgeschichte, zum Beispiel die unübersichtliche Lage, wer jetzt welche Zuständigkeiten hat vor Ort, NATO, zweimal Secret Service, warum auch immer es zwei Stationen geben muss, weitere internationale Vertretungen in der NATO selbst. Das ist, finde ich, für eine Kurzgeschichte ein bisschen zu viel, weil du kriegst einfach nicht richtig gegriffen. Es wird dann in einen Satz, Absatz, Kapitel, ist es ja nicht, längeren Absatz reingebunden. Eigentlich aber die Ausgangslage finde ich cool, deshalb, ja, weiß ich nicht, hätte man vielleicht auch wieder eine Chance für mehr als nur eine Kurzgeschichte gehabt. Genau, Punkte würde ich vergeben, vor allem dafür, dass die Geschichte aber diesmal oder die Handlung relativ gut vorangeht. Also ich finde, wir drehen keine unnötigen Extraschleifen, das hatten wir in den anderen Kurzgeschichten teils auch schon. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, die Zeitsprünge sind vielleicht ein bisschen arg groß, wo du dich halt auch fragst, okay, war es jetzt so unwichtig, hat er nur gechillt oder warum gibt es da nichts zu erzählen? Aber gefühlt verlieren wir nicht so viel Zeit und treten nicht so auf der Stelle, sondern es geht eigentlich immer vorwärts. Ja, Spannungsbogen geht anfangs relativ steil nach oben für eine Kurzgeschichte und bleibt dann eine Spannungsgeradene wieder. Ja, hätte man auch ein bisschen mehr machen können, aber finde ich jetzt erstmal nicht so falsch. Und mir gefällt eben auch, dass Bond mehr in Action ist, auch wenn das natürlich noch deutlich ausbaufähiger ist, gerade auch am Ende mit irgendwie der Abschluss-Action-Szene im weitesten Sinne oder der Auseinandersetzung hätte man auch noch besser machen können. In Summe aber für mich, wie du es gesagt hast, sehr kurzweilig eigentlich zu lesen. Ich finde es auch eine der besseren Kurzgeschichten oder für mich irgendwie greifbaren Kurzgeschichten. Deshalb bin ich da tatsächlich bei, ich war so zwischen 5 und 6. Ich glaube, die 6 habe ich noch nicht vergeben. Ich gebe die 6 mal, dann haben wir hier auch zwei Meinungen. Genau, fand es relativ kurzweilig. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Inhaltlich kann man natürlich noch viel irgendwie rausholen.
Goodie. 6 hattest du tatsächlich bei Risiko schon mal vergeben. Aha. Und auch bei Octopussy. Also, das ist jetzt die dritte 6 sogar, die du vergibst.
Dann kannst du auch die 5 eintragen, dann ist es egal.
Alles gut. Aber das ist auch eigentlich ein ganz schöner Abschluss jetzt für die 5. Kurzgeschichte. Genau. Also, bei mir ist es ungefähr auf einem Niveau mit In tödlicher Mission. Mit der Kurzgeschichte gewesen. Octopussy fand ich stärker, der Besitz einer Dame schwächer und Risiko minimal stärker. Und wie gesagt, bei dir ungefähr auf einem Niveau eben mit Risiko und Octopussy.
Ja, ich glaube, was man schon sagen darf, die Kurzgeschichten sind also vom Aufbau natürlich irgendwie genau gleich, aber inhaltlich unterscheiden sie sich doch stärker teilweise so vom Aufbau. Gleich stimmt auch nicht ganz, aber dass wir nicht super viel drinne mitkriegen und das ja, relativ kurzweilig aufgebaut ist. Ich glaube, es gilt schon für alle. Vielleicht deshalb dann auch schwierig mit einem Vergleich bei mir, dass die alle so auf einer Ebene tanzen.
Sehr gut. Da wollen wir deine Stimme auch gar nicht weiter überstrapazieren und kommen zur letzten Kategorie für heute, nämlich dem kleinen Quiz. Und ich nehme dich nochmal mit an einen Blick in die Vergangenheit, als wir nämlich den Film im Angesicht des Todes besprochen haben. Hattest du schon frei 2 Fragen beantworten dürfen, eine beim ersten Teil, eine beim zweiten Teil. Im ersten Teil war es eine Schauspielerinnenfrage, um genau zu sein, welche Rolle verkörpert nochmal Grace Jones? Hast du gewusst, war Mayday. Das hat gepasst. Und bei der Regiefrage, da hat es sich leider ein bisschen schwer getan, in welchem Jahr erschien Im Angesicht des Todes in den deutschen Kinos. Da hat es so zwischen zwei Jahreszahlen geschwankt, hast dich leider für die falsche entschieden. Richtig wäre gewesen im Jahre 1985. Also da steht es gerade Remis. Ich würde dir heute zwei Fragen zur Verfügung stellen. Vier finde ich jetzt dann doch ein bisschen too much. Also zwei Fragen wären offen. Du hast wieder die freie Auswahlmöglichkeit.
Dann kommt es diesmal auf eine gute Auswahl von meiner Seite aus an. Das heißt, du kannst dann auch, wenn es schief geht, kannst du sagen, ja, bist du selber schuld, hast die falschen Fragen ausgewählt. Ich bin gespannt.
Ich suche immer nur den Fehler bei dir. Nie ja, bei sehr Fragen gut, sehr stellen. Wir hätten auch vier Kategorien. Wir haben zum einen die Drehfrage, dann haben wir eine Fahrzeugfrage, eine Auftragsfrage und auch eine Drehortfrage.
Boah, das ist gut. Vielleicht können wir sogar die Drehortfrage mal als erstes nehmen.
Okay.
Bin ich gespannt.
Ich bin auch gespannt, ob du überhaupt den Sachverhalt noch kennst. Ja. In welchem Viertel von San Francisco versteckt sich Chuck Lee als Händler? Jetzt wäre es Vorteil, wenn man überhaupt wüsste, wie irgendwelche Viertel in San Francisco heißen.
Ja, tatsächlich. Also in dem Fall wird es, glaube ich, schwierig, das richtig zu beantworten. Ich kann mich an die Szene erinnern.
Du kannst dich ja, gut, dann fangen wir es mal anders an.
Tatsächlich. Ja, das weiß ich, gibt es ein Chinatown in San Francisco? Ich weiß es nicht.
Nee, Chinatown ist es nicht, aber wo spielt denn die Szenerie? Dann könnte man da wenigstens einen Teilpunkt vergeben. Also hast du ein Bild vor Augen, wo sie sich treffen, was für ein Händler Chuck Lee genau
ist? Die spielt auf irgendeinem Markt auch, wo sie sich zum ersten Mal treffen an einem Hafen oder an einer größeren
Hafeneinheit.
Ja, aber wie das Viertel heißt, keine Ahnung.
Ja, okay, dafür gebe ich dir einen halben Punkt, dass du wenigstens die Szene vor Augen hattest und im Hafen war das Stichwort. Es ist nämlich Fisherman's Wharf gewesen als Viertel. Hätte ich beim besten Willen auch nicht gewusst.
Ich frage mich, ob das da überhaupt halt thematisiert wurde in dem Film auch. Vielleicht wurde es angesprochen, zu sagen, hier, Bond, da und da triffst du dich. Das vielleicht, aber noch nie gehört gefühlt.
Na gut, aber du hast das Beste draus gemacht. Gut. Das wäre ein halber Punkt. Jetzt stehst du bei anderthalb Punkten. Ist schon mal solide, würde ich sagen, aber da geht noch was. Also, jetzt haben wir noch die Drehfrage, die Fahrzeugfrage oder die Auftragsfrage. Was darf dein Glück in die richtige Richtung
verhalten? Ich würde hoffen, dass ich bei der Auftragsfrage noch mit am besten abschneide. Deshalb würde ich die nehmen.
Okay. Ich hoffe, der Name Sir Godfrey Tibbet sagt dir noch was. Und ich möchte wissen, wer diesen nochmal getötet hat.
Das ist jetzt schlecht, tatsächlich. Tibbet, der Name sagt, also kann ich mich noch dran erinnern, ich habe aber tatsächlich den Schauspieler nicht vor Augen. Das ist schon mal nicht optimal. Sehr ungünstig, würde ich mal meinen. Kann ich, glaube ich, nicht wirklich beantworten.
Also. Gut, dann kriegst du wieder einen Tipp. Wir erinnern uns, James war ja da erstmal auf dieser Suche nach dem Pferdestall, wo da irgendwelche Experimente mit den Gäulen durchgeführt wird und hatte einen Unterstützer mit auf diesem Anwesen, der ihn dann auch größtenteils gefahren hat und dann auch mit seinen Taschen überladen wurde und jetzt nicht den allernettesten Umgang von James erfahren hat, aber man relativ gut mit danach auskam. Und ja, die sind dann auf eine Reise gegangen, oder vielmehr Tibbet ist auf eine Reise gegangen und von der nicht wiedergekommen.
Ich würde tippen, dass er wahrscheinlich von Mayday umgebracht wurde, ist aber jetzt auch ein sehr wilder Guess. Tatsächlich.
Ist auch richtig. Richtig, dafür gibt es den anderen halben Punkt.
Kein Wahnsinn, also wenigstens die Hälfte.
In Summe von vier.
Sehr, sehr faire Bepunktung heute, finde ich gut.
Sehr gut, perfekt. Ich würde jetzt nochmal spaßeshalber außerhalb der Wertung die Drehfrage stellen, weil ich glaube, entweder man weiß es oder man weiß es nicht. Wie lautet denn nochmal der Name von Sorens Operation? Also von dieser ganzen Geschichte, die er dann durchführt. In seinem Zeppelin kündigt es an.
Alles wäre auch schwierig geworden. Es hat ja die ganze Operation hat ja hier im Silicon Valley oder so gespielt. Oder dann letztendlich, den wollte er ja irgendwie, ich sag mal, ummodifizieren. Aber ich weiß nicht, ob die hieß nicht Silicon Valley.
An Baseball angelehnt.
Boah, weiß ich nicht mehr tatsächlich.
Okay. Ja gut, es wäre Main Strike gewesen, aber ich dachte mir schon, entweder man weiß es oder man weiß es nicht, da kann man auch keine guten Tipps geben.
Ich dachte, es wäre vielleicht auf die Region bezogen, aber da hat auch nichts geklingelt, also insofern. Main Strike, kommt mir bekannt wenigstens vor, das ist schon mal gut.
Ich finde, da hast du nochmal richtig was rausgeholt, also Das war gar nicht so schlecht. Und dann freue ich mich natürlich jetzt mit dir zusammen wieder mal in zwei Filme reinzugehen. Also wie gesagt, Timothy Dalton, ebenso. Den dürfen wir jetzt willkommen heißen in den nächsten 4 Folgen, weil wir teilen es ja auch wieder auf, damit wir nicht komplett übertreiben in der Folgenlänge und irgendwie Stimmen noch behalten dürfen. Nächste Ausgabe gucken wir uns den ersten Teil oder die erste Hälfte vielmehr von Timothy Daltons Der Hauch des Todes an oder The Living Daylights im Original. Das wird spannend, das kann ich vorwegnehmen, weil es einfach mal eine andere Richtung mittlerweile einschlägt im Bond-Design. Es wird alles ein bisschen ruppiger, es wird ein bisschen brutaler, in Anführungsstrichen, kühler. Es wird ein anderer Ton angeschlagen als diese
Mit Dalton kenne ich jetzt tatsächlich auch noch gar keinen Film, also für mich auch Neuland. Connery oder Moore hatte man, glaube ich, schon, da war ich zumindest so weit, schon Ausschnitte gesehen zu haben. Dalton wissentlich jetzt noch nicht, also auch für mich da nochmal ein bisschen Neuland, könnte vielleicht auch spannend werden.
Sehr gut. Also, das steht aus. Ich freue mich, wenn wir da wieder dann zusammen reingehen. Danach haben wir dann auch wieder ein paar Kurzgeschichten und vielleicht mal einen anderen Roman, aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die nächste Ausgabe. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, wir konnten euch eine unterhaltsame Podcast-Stunde mitbringen, haben euch eine Kurzgeschichte mal mitgebracht, die wahrscheinlich die wenigsten gelesen haben, wie die letzten auch, wenn überhaupt wer irgendwas von Fleming gelesen hat, sondern ich denke, die Filme sind ja da durchaus populärer und bekannter. Und ja, freue mich dann, dass wir auch immer in eine Zeit kommen, wo man dann so langsam meine ersten Bond-Bezüge anfangen. Nämlich dann, gut, Dalton eher weniger, aber Pierce Brosnan war dann schon ein Riesenthema bei mir. Da freue ich mich tatsächlich drauf, weil wir dann einfach ein bisschen aktueller sind.
Sehr schön. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle mal wieder für deinen super Input. Fachgemäßen Input, will man ja auch sagen. Danke dir für deine Zeit. Werd jetzt mal ein bisschen Tee und Honig trotz sommerlicher Temperaturen mal ansetzen. Und freue mich dann, wenn wir wieder ganz fit und vielleicht auch akustisch verständlicher in die nächste Folge gehen.
Das klingt doch nach einem Plan. In dem Sinne, habt eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge.
Bis dahin.